Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung. Und in der heutigen Episode widmen wir uns einem ganz besonders interessanten Thema, das aber häufig ein bisschen in den Hintergrund rückt, und zwar der Bundestag als Arbeitsplatz. Für diejenigen, die uns häufiger hören, vor zwei Folgen haben wir einmal über die Vereinbarkeit des Berufs als Abgeordnete oder Abgeordneter und Familie gesprochen. In der heutigen Episode wollen wir ein bisschen konkreter reingehen in das Arbeitsumfeld und im engeren Sinne quasi den Arbeitsplatz Bundestag. Dafür habe ich bei mir zwei ganz wunderbare Gäste. Auf der einen Seite Yvonne Magwas, studierte Diplom-Soziologin von 2013 bis 2025, CDU-Bundestagsabgeordnete, davon zweimal als direkt gewählte Abgeordnete für den Vogtlandkreis, und im zurückliegenden 20. Deutschen Bundestag war sie zudem Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Schön, dass Sie heute hier sind, Frau Magwas.
Ja, hallo und schön, dass ich da sein kann.
Und dann noch neben mir Carlo Grees. Carlo Grees ist Projektmanager in dem Projekt Demokratie erneuern der Bertelsmann Stiftung. Und als studierter Politikwissenschaftler war er gemeinsam mit Finn Heinrich Co-Autor der Studie, der Titel ist Arbeitsplatz Bundestag, Reformbedarf im Maschinenraum der Demokratie. Und diese Studie ist eben die Grundlage für unsere heutige Folge. Hallo Herr Grees.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die Studie, das kann man ja gleich mal zum Anfang sagen, wurde und wird auch immer noch durchaus breit rezipiert. Und das ist ja schon, man kann sagen, die hat damit einen gewissen Nerv getroffen. Das ist ja auch immer wichtig in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Themen. Können Sie dennoch vielleicht einmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht noch nicht die Studie kennen, einmal sagen, was war zum einen der Anlass dafür, diese Studie zu machen? Und wie hat man das dann gemacht? Also gewissermaßen, welche Methodik hat man dafür gewählt?
Genau, also die Studie haben wir im Herbst des letzten Jahres veröffentlicht. Es gab eine recht lange Vorlaufzeit. So unser grundlegendes Erkenntnisinteresse kam so ein bisschen auf der einen Seite daher, dass wir beobachtet haben, dass wirklich viele Abgeordnete freiwillig aus dem Bundestag ausscheiden und das auch vorher angekündigt haben. Da sind auch sehr viele prominente Beispiele dabei gewesen. Das war so ein bisschen die eine Seite. Auf der anderen Seite wissen wir aus Umfragen und aus der politikwissenschaftlichen Forschung, dass Bürgerinnen und Bürger zunehmend unzufrieden auch sind mit dem Parlament, dass sie Vertrauen verlieren ins Parlament. Und da haben wir gedacht, okay, da scheint in diesem Verhältnis Abgeordneter und Bürger scheint es eine Belastung zu geben, da scheint was nicht so gut zu funktionieren. Und diese beiden Aspekte in Kombination haben uns so ein bisschen dazu verleitet, dann einmal genauer hinzuschauen, auch in den Bundestag und genau mit denen zu sprechen, die in der Vergangenheit dort beschäftigt waren. Und so ein bisschen mit dem Twist, dass wir überlegt haben, okay, vielleicht sind gerade diejenigen, die freiwillig gesagt haben, okay, ich verlasse jetzt den Bundestag, ich mache nochmal was anderes, am ehesten bereit, ganz offen über ihre Erfahrung zu sprechen und vielleicht auch noch ein bisschen offener darüber, was vielleicht nicht so gut läuft.
Wie hat man sich dann quasi entschieden dafür, okay, mit wem redet man oder wie führt man diese, in der Wirtschaft würde man das wahrscheinlich so Exit-Gespräche nennen?
Genau, aus der Wirtschaft kennen wir das, in der Politik ist das noch gar nicht so verbreitet. Der erste Schritt war natürlich erstmal zu schauen, wen betrifft das, also wie viele Personen gibt es da und wer ist das genau. Und das war gar nicht so leicht, weil jetzt anders als diejenigen, die während der Legislatur ausscheiden, werden diese freiwilligen Ausscheider nicht systematisch erhoben, also jetzt weder vom Bundestag noch von einer anderen Stelle. Das heißt, an der ersten Stelle war erstmal zu schauen, okay, wen gibt es da überhaupt. Das haben wir zum Ende der letzten Legislatur, es gab ja dann noch die vorgezogene Neuwahl, versucht zu recherchieren, haben da so um die 150 Abgeordnete recherchieren können, was ja wirklich ein beträchtlicher Anteil ist an den gesamten Abgeordneten, und haben die dann im Nachgang angeschrieben. Also wir haben eigentlich alle Abgeordneten mindestens zweimal kontaktiert, per E-Mail zu Gesprächen eingeladen, und haben dann die Gespräche rund um die Bundestagswahl im Februar durchgeführt.
Und Frau Magwas, Sie sind freiwillig ausgeschieden aus dem Bundestag in der besagten vorherigen Wahlperiode und waren dann auch als Interviewte Teil dieser Studie. Als die Anfrage für diese Studie und zu diesem Thema kam, was waren zum einen so Ihre ersten Gedanken zu diesem Thema Und haben Sie gezögert, dazu zu sagen, oder war das sowas, dass Sie sofort gesagt haben, ja, das klingt sehr interessant, da bin ich dabei?
Also ich bin erstmal als von Haus aus Diplom-Soziologin und von daher auch immer der Wissenschaft ganz gut zugetan und auch in meinem Studium auch immer ein Stück weit bei Erhebungen abhängig von Interviewpartnern gewesen. Also konnte ich mich auch so ein bisschen da hineinversetzen. Von daher war das für mich eigentlich ganz okay zu sagen, ich mache mit. Zum anderen aber auch, weil ich natürlich auch sehr offen damit umgegangen bin, dass ich nicht mehr antrete. Und von daher war es für mich eigentlich okay zu sagen, ich mache mit und habe auch bei vielen anderen gesagt, das ist doch mal ein guter Anlass, auch darüber mal ein bisschen noch umfänglicher zu recherchieren, beziehungsweise umfänglicher auch die Dinge mal aufarbeiten zu lassen und vielleicht auch notwendigen Verbesserungsbedarf daraus zu ziehen. Mhm. Also ich habe gern mitgemacht.
Mhm. Und bevor wir dann gleich einmal in die Tiefe der Studie gehen und uns angucken, wo denn die, sagen wir mal, identifizierten Problemfelder sind. Ein Schritt zurück zu Ihrem Alltag als Bundestagsabgeordnete. Das ist prinzipiell ein Begriff, von dem ich schon aus der wirklichen Erfahrung weiß, dass Abgeordnete da sagen, naja, Alltag ist selten. Aber jetzt für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so oft irgendwie sich damit im Kontakt sind, auch mit Abgeordneten, wie sieht denn so ein Arbeitsplatz Bundestag und der Alltag da aus? Wie kann man sich das vielleicht vorstellen?
Ja, also erstmal muss ich denen, die das sagen, recht geben. Also so ein Büroalltag oder so ein Alltag an sich, den gibt es nicht wirklich. Was man sozusagen als Struktur definieren kann, ist immer, dass wir unterteilen in Sitzungswochen und Nichtsitzungswochen oder Sitzungswochen und Wahlkreiswochen. Also das Denken ist immer in Sitzungswochen oder Wahlkreiswochen. Somit gibt es schon mal Kalenderwochen und so gibt es irgendwie gar nicht, sondern in dieser Struktur denken wir. Und dennoch gibt es vor allen Dingen in Sitzungswochen schon wie so eine Art, den Schülern erkläre ich es immer, wie so eine Art Stundenplan, also feste Sitzungen, die Fraktionssitzungen, die Plenarsitzungen, die Ausschusssitzung, die Arbeitsgruppensitzungen, die sind schon immer recht fest terminiert, von daher kann man schon wie von so einer Art kleinem Stundenplan ausgehen. Nichtsdestotrotz gibt es dann rundum natürlich ganz viele andere Termine, die vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind und bewusst sind, aber die natürlich den parlamentarischen Alltag sehr prägen. Berichterstattergespräche, in Ministerien Gespräche, Gespräche mit Besuchergruppen. Also sehr viel reden, sehr viel darlegen, sehr viel argumentieren. Das ist sozusagen auch ein Teil der Berliner, des Berliner Alltags. Und jetzt komme ich mal zum Wahlkreisalltag. In den Wochen, wo die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen sind, da ist man natürlich, oder ist der Alltag bestimmt von Terminen mit Unternehmen, Terminen mit Vereinen, Gremiensitzungen der Parteien, Büroarbeit, Bürgersprechstunden mit Bürgermeistern, mit Kommunalpolitikern, den Austausch mit Landtagsabgeordneten und natürlich viele öffentliche Veranstaltungen, die dann abends auch stattfinden. Also es ist kein 9-to-5-Job, sondern ich würde schon sagen, so eine 70-80-Stunden-Woche hatte ich schon oft.
Und ein besonderer Aspekt ist da vielleicht auch noch, dass Abgeordnete ja auch in gewisser also Arbeitgeber sind für oder Arbeitgeberin für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie auch da einmal die platte Frage, wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat man so als Abgeordnete und wie organisiert sich auch das Büro, wenn wir da erstmal bleiben?
Ja, ich hatte, also jeder Abgeordnete hat Mitarbeitende im Wahlkreis und Mitarbeitende in Berlin. Das kommt jetzt, ist jetzt abhängig davon, welche Funktion der Abgeordnete auch hat, ob er zusätzliche Funktionen in der Fraktion hat, dann hat er noch ein paar mehr Mitarbeitende. Aber ich sage mal, Pi mal Daumen hat man so 2-3 Mitarbeitende in Berlin und ungefähr die gleiche Menge im Wahlkreis. Also man hat schon so einen kleinen Mitarbeiterstab von 6-7 Leuten und die koordinieren sich oft auch selbst ein Stück weit und koordinieren den oder die Abgeordnete mit, was auch ganz wichtig ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, am Anfang so ein bisschen die Strukturen zu klären. Die Mitarbeitenden im Wahlkreis, die organisieren vor allen Dingen die Wahlkreistermine, die Vorbereitungen und in Berlin natürlich die Ausschusssitzungen oder die Parlamentstermine. Hinzugekommen ist in den letzten Jahren noch viel mehr das Thema Social Media. Fast alle Abgeordnete haben Mitarbeitende für den Bereich Social Media. Das sieht man auch jetzt gerade, die Legislaturperiode ist jetzt ein Jahr alt und man sieht immer an den Stellenausschreibungen, die es noch so gibt, es wird immer sehr viel nach Social Media Mitarbeitenden und Pressereferenten gesucht. Also das hat so zugenommen in der letzten Zeit, aber ist eben auch enorm wichtig gewesen, weil natürlich der Abgeordnete die Öffentlichkeit sucht, beziehungsweise immer sehr in der Öffentlichkeit auch steht und natürlich auch die Empfänger der Botschaft auch erreichen möchte über Social Media. Mhm.
Nun war in dieser Studie ja auch ein Aspekt der, dass man halt ausscheidende Abgeordnete genommen hat. Ist das vielleicht einmal für die aus der forschungspragmatischen Sicht, ist das einfacher, mit denen zu sprechen oder schwieriger, weil man ja in beide Richtungen argumentieren könnte. Das Interesse könnte größer sein zu reden oder geringer. Die Freigiebigkeit an Informationen könnte größer sein oder auch geringer. Wie war das so in Ihrer Erfahrung in der Forschung?
Natürlich nur vermuten, weil wir jetzt nur mit den Ausgeschiedenen gesprochen haben. Aber unser Eindruck war, dass die Abgeordneten, mit denen wir gesprochen haben, schon sehr offen waren und dass es vermutlich etwas leichter wäre. Auch aus rein logistischen Gründen, die sind natürlich nicht mehr so in den parlamentarischen Strukturen drin wie vorher. Also es sind auch Ressourcengründe auf jeden Fall. Aber auch wenn es ums Inhaltliche geht, hatte man bei vielen das Gefühl, okay, die nutzen jetzt dieses Gespräch wirklich nochmal, um über alles zu sprechen, wofür vielleicht mal keine Zeit war oder kein Platz oder wofür die Position in der ganzen Struktur, im ganzen System nicht gut gepasst hat. Ne? Also die Abgeordneten haben schon sehr, sehr offen gesprochen und ich hatte das Gefühl, das war vielleicht ein bisschen leichter, als wenn sie noch drin gewesen wären.
Mhm. Können Sie das so bestätigen? Als Abgeordnete bekommt man ja, wie man so hört, sehr viele Anfragen für Studien unterschiedlichster Art. Und ich meine, wenn man dann im Beruf ist, kann man sich auch vorstellen, okay, die Restriktionen sind schon größer wahrscheinlich, als wenn man nicht mehr Abgeordneter ist.
Es ist ein bisschen abhängig von jedem Abgeordneten selbst und wo er auch die Prioritäten setzt. Aber es ist natürlich klar, dass derlei Anfragen auch oft kommen oder Studien sozusagen sehr oft in den E-Mail-Verteilern aufploppen und dann ist es rein auch eine Prioritätssache. Und ich sag mal, die Abgeordneten, die gerade sich noch aktiv im Wahlkampf sind, die auch noch nicht wissen, ob sie reinkommen oder nicht, dass sie vielleicht weniger darüber sprechen, auch aus zeitlichen Gründen, wie die Abgeordneten, die sagen, okay, ich habe für mich jetzt entschieden aufzuhören. Das kann ich schon nachvollziehen.
Gerade auch, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, in so einem Mehrebenensystem wie in Deutschland, wo natürlich auch die Abgeordneten dann auch häufig dann noch in ihren Landesverbänden gegebenenfalls in Wahlkreise involviert sind oder sowas. Also da sind natürlich immer viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Kommen wir nun zu den, sagen wir mal, wichtigsten Erkenntnissen der Studie. Was würden Sie da sagen? Die Herausforderungen in der Arbeit der Abgeordneten. Wo liegen da so vielleicht drei, vier großen Punkte, die Sie identifizieren konnten?
Also so ganz grundsätzlich, wenn es auch so um die Beweggründe geht, die bei uns gar nicht so im Fokus standen, muss man sagen, das sind wirklich, wir haben ja mit 30 Abgeordneten gesprochen von diesen 150 Ausgeschiedenen, die sind wirklich sehr, sehr individuell. Also da ist wirklich alles dabei gewesen, Personen, die vielleicht einfach schon eine sehr lange Karriere hatten und bei denen es jetzt an der Zeit war aufzuhören, aber auch andere, die schon vielleicht nach einer oder zwei Legislaturperioden wieder rausgegangen sind. Also diese Beweggründe, die sind sehr unterschiedlich. Bei den Herausforderungen gibt es aber ganz klare eine Top 4 oder eine Top 3, die ganz häufig genannt worden sind. Also fast immer genannt wurde eigentlich das Thema Digitalisierung und auch Bürokratisierung des Mandats vielleicht. Wir haben es eben schon so ein bisschen gehört. Man ist eigentlich auch Chef oder Chefin von einem Kleinbetrieb. Also es geht wirklich auch viel Zeit für administrative Tätigkeiten drauf, wo wir immer mal gespiegelt bekommen haben, okay, die Zeit, die ich dafür aufwende, würde ich eigentlich lieber an politischen Themen arbeiten und lieber an meiner eigenen Wirksamkeit. Also das ist ein großes Thema, auch wenn es um Gesetzgebungsverfahren geht, was da an Digitalisierung vielleicht fehlt, das haben wir sehr häufig gehört. Dazu gehört so ein bisschen die Effizienz von Abläufen, die davon noch ein bisschen abhängt. Da muss man auch sagen, haben uns auch einige gesagt, okay, im Bundestag geht es vielleicht auch nicht immer um Effizienz. Ne? Es geht darum, um einen politischen Kompromiss und um die beste Lösung. Da gibt es auch Reibungs- und Kraftverluste auf diesem Weg. Aber es ist natürlich, ne, wenn man das Gefühl hat, okay, der oder die Abgeordnete muss jetzt wirklich sehr viel Zeit für eigentlich administrative Aufgaben aufbringen, ist das natürlich auch nicht optimal. Auch sehr häufig genannt, und das finde ich auch wirklich besorgniserregend, ist das Thema Debattenkultur und der Umgang sowohl im Haus untereinander als aber auch das gesellschaftliche Klima. Das war wirklich auch bei den tatsächlichen Beweggründen, warum gehe ich raus, schon häufig genannt, dass Abgeordnete gesagt haben, okay, in meinem Wahlkreis oder auch in Berlin ist das Klima so vergiftet mittlerweile mir gegenüber, dass ich das so nicht mehr tragen kann, ne, dass ich das so nicht mehr weitermachen kann. Und auch der Umgang im Haus untereinander, das haben wir vor allem von denen gehört, die jetzt vielleicht nicht nur eine Legislatur drin waren, sondern vielleicht auch drei oder vier, dass sich da was verändert hat, dass der Umgang untereinander schon mal konstruktiver war. Das haben wir wirklich häufig gehört. Auf der persönlichen Ebene natürlich das Thema Familienfreundlichkeit auch sehr groß. Ich glaube, da muss man auch ganz genau hinschauen, gerade bei jüngeren Abgeordneten, die vielleicht kleine Kinder haben, insbesondere natürlich bei Frauen, ist das ein ganz großes Thema, wo sich viele dann vielleicht zweimal überlegen, ob das der richtige Job für mich ist, ne, wenn ich da privat so zurückstecken muss. Und wenn dann quasi so ein gesellschaftlicher Teil ausgespart wird, ne, in der Repräsentation, ist dann natürlich ein großes Problem. Und vielleicht noch so ein letzter Punkt, der, wo es vielleicht ein bisschen umstrittener war, ist so das Thema Wirksamkeit und Kontrolle von Regierung. Da hängt es immer ganz stark von ab, haben wir mit eher Leuten gesprochen, die viel in der Opposition waren oder eben Personen, die auf der Regierungsbank saßen. Weil von Personen aus der Opposition häufig kommt, okay, ich habe mittlerweile so das Gefühl, ich komme da nicht mehr so richtig ran. So meine Kontrollfunktion ist vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Auf der anderen Seite Personen, die viel in der Regierung saßen, haben gesagt, nee, das Parlament ist eigentlich schon noch recht stark. Also die Kontrollfunktion ist da schon noch gegeben. Das war so ein bisschen umstritten, aber auch ein Thema, über das wir viel gesprochen haben. Mhm.
Auch nochmal ein schöner Nachweis für den neuen Dualismus gewissermaßen, dass man halt sagt, naja, die Regierungsmehrheit kontrolliert halt auch die Regierung im Deutschen Bundestag oder im politischen System. Frau Mack, was Ihre Erfahrung dazu? Also fangen wir mal an, gerade mit der Debattenkultur, was ja auch, würde ich mal sagen, zumindest einer der starken Beweggründe für Sie war, dann rauszugehen, wenn man das aus den Stellungnahmen so mitnimmt. Was sind da Ihre Erfahrungen zu?
Ja, also das kann ich vollkommen unterschreiben. Das Thema Debattenkultur ist ein maßgeblicher Punkt für mich auch gewesen, rauszugehen, nicht nur im Parlament, sondern zum Teil auch zu Hause im Wahlkreis. Aber auch eben im Parlament ist das Klima rauer geworden. Da muss man ganz ehrlich sagen, durch den Einzug der AfD hat sich das potenziert. Ich war 12 Jahre im Deutschen Bundestag, davor schon 8 Jahre Mitarbeitende eines Abgeordneten. Also ich habe da auch sehr viel Zeit verbracht und kann wirklich sagen, dass sich die Debattenkultur auch wirklich stark verändert hat. Vor allen Dingen in der Verächtlichmachung von demokratischen Strukturen und von Beleidigungen und von Diffamierungen, das hat so zugenommen. Klar, ich weiß, dass Debatten früher auch mal rau war und dass man sich auch mal was rangesagt hat. So. Aber man ist hinterher wieder ein Bier trinken gegangen, sage ich jetzt mal so platt. Das ist jetzt nicht so. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte mit keinem AfD-Abgeordneten Bier trinken gehen hinterher, wenn er mich vornweg irgendwie bemerkenswert dumme Vizepräsidentin oder irgendwie anders betituliert hat. Und das ist eben schon ein Thema, wo man sich dann schon mal überlegt, muss ich mir das weiter so antun, wenn auch eine Faktenbasis überhaupt nicht mehr zählt als Argument, sondern immer ein Stück weit auch mit einer Diffamierung, mit einer nicht sachlichen Faktenlage argumentiert wird. Wenn man dann unterschiedliche Ebenen in der Argumentation hat, dann kommt man nicht mehr zusammen. Also dann denkst du, was machst du jetzt hier noch? Wie kommt man hier weiter? Und das hat eben auch zugenommen und das war eben auch für mich ein Punkt, nachdem, dass es natürlich dann auch, das eine ist verbal, das andere war dann aber auch, dass es sich umgeschlagen hat, dass Angriffe auch, Androhungen in der analogen Welt, sage ich jetzt mal, zugenommen haben. Und in der Summe ich dann gesagt habe, okay, jetzt höre ich auf.
Mhm. Dazu vielleicht auch nochmal als Kontext, dass im Vogtlandkreis, für diejenigen, die es nicht wissen, also bei der letzten Bundestagswahl, meine ich, die AfD das Direktmandat mit etwa 40% geholt hat. Also es eine, sagen wir, andere Wählerpräferenzen und Wählerbasis gibt als jetzt bei uns hier in Berlin-Mitte oder vielleicht in anderen Teilen Deutschlands. Also dass man auch sicherlich vor dem Gedanken der Repräsentation des Wahlkreises natürlich da einen Teil hat, der einem nicht in Gänze sicherlich, aber in großen Teilen auch sehr feindlich schon fast gegenübersteht als Abgeordnete für die Region. Ein weiterer Aspekt, der genannt wurde, ist diese Bürokratisierung und das, sagen wir mal, klassische deutsche Thema der Digitalisierung. Also ich glaube, für den Bundestag ist zum Beispiel ich weiß nicht, ob es immer noch eine Legende ist, aber das Faxgerät und die Bedeutung des Faxgerätes im Bundestag, das hat ja selbst international, wird man darauf angesprochen, dass das in Deutschland ja immer noch so ein wichtiger Bestandteil ist. Wie würden Sie das einschätzen, gerade auch, da Sie ja die, sagen wir mal, Digitalisierung/Nicht-Digitalisierung des Bundestages am eigenen Leib erfahren haben?
Ja, also mit dieser Legende muss ich jetzt mal aufhören. Es gibt keine Faxgeräte mehr. Das können wir jetzt schon mal, da können wir jetzt schon
den
mal,
Schritt haben wir
den
erreicht.
Schritt, genau, den Schritt haben wir erreicht. Nichtsdestotrotz, ich habe als Vizepräsidentin in der letzten Legislatur die Kommission für Informations- und Kommunikationstechnik geleitet. Wir haben uns damit befasst, wie wir faktisch den Alltag moderner und digitaler im Bundestag machen können. Und da schlagen so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust, das will ich ganz, ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass der Bundestag auch digitaler wird, dass wir vielleicht digital abstimmen können, dass wir über Blockabstimmungen sprechen, dass wir in den Strukturen und in den digitalen Prozessen einfach besser werden, dass wir auch gemeinschaftlich, ich sag mal Wahlkreisbüro, Bundestagsbüro, Berlin und dann eventuell noch Fraktionsmitarbeiter auf eine Plattform, auf eine Cloud beispielsweise zugreifen können, einen gemeinsamen Messenger-Dienst haben. So. Also alles das ist alles so im Werden. Gibt es zum Teil jetzt schon, ist schon auch verbessert, gibt gemeinsame Systeme, aber es hakt so ein kleines bisschen immer noch. Das will ich ganz ehrlich sagen. Aber da ist man auch dran, man hat es auch erkannt. Auf der anderen Seite, und jetzt komme ich mal zu dem anderen Punkt, hat das Thema Sicherheit auch extrem zugenommen, auch was die digitalen Strukturen und die Abläufe anbelangt und sozusagen eben auch dann die Instrumente diesbezüglich. Das Thema Sicherheit hat zugenommen, weil wir Attacken, Desinformationskampagnen aus dem Ausland, aus dem Inland auf unsere digitale Infrastruktur haben. Also mussten wir immer das Thema Sicherheit mitdenken, mehr mitdenken. Wir haben darüber diskutiert, ob wir digital abstimmen, zum Beispiel im Bundestag. So. Dann ging es darum, haben wir ein eigenes WLAN im Plenarsaal? Nutzen wir unser eigenes WLAN? Nutzen wir unsere eigenen Geräte? Und wir sind im Endeffekt zu dem Punkt gekommen, das WLAN im Bundestag, wenn das gehackt wird, wenn das jemand angreift, dann ist es in dem Moment dann nicht mehr sicher im Plenarsaal, wenn wir sozusagen jetzt nur ein WLAN im Plenarsaal für die digitale Abstimmung machen. Für was nutzen wir die Abstimmung? Nutzen wir die Abstimmung nur für die, also die digitale, nur für die namentliche Abstimmung oder für alle Abstimmungen? Was bedeutet es dann? Also wir haben uns schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt und mussten aber immer dieses Thema Sicherheit mitdenken und darum sage ich auf der einen Seite, ja, wir müssen digitaler werden. Und ich weiß jetzt auch, wie es in anderen Ländern ist. In anderen Ländern, wo sehr viel digital abgestimmt wird, auch nur bei namentlichen Abstimmungen, aber da geht es schon mal los. Die haben zum Beispiel jeder Abgeordnete einen festen Sitzplatz. Mhm. Bei uns haben die Abgeordneten keinen festen Sitzplatz. Nehme ich dann das eigene Gerät, wo der Abgeordnete sein eigenes Gerät, was nicht der Bundestag zur Verfügung steht, sondern sein eigenes privates Gerät mit der digitalen Infrastruktur des Bundestages, ist es dann einfacher hackbar oder wie? Also das waren alles die Fragen, die wir diskutieren. Glauben Sie mir, ich möchte auch gern, dass wir digitaler arbeiten in den Prozessen. Aber es gab eben immer wieder die Fragen der Sicherheit und auch ich will mal sagen, auch wir arbeiten ja sehr viel mit dem BSI zusammen und das BSI hat auch immer wieder gesagt, passt auf, wir wissen, wie viel es Hackerangriffe gibt. Wir wissen, wie viel es Phishing-Kampagnen gibt gegen den Bundestag. Und das müssen wir eben auch ein Stück weit immer mitdenken. Und es hat eben so zugenommen. Und von daher, ja, wir müssen genau hinschauen, wo wir Prozesse vereinfachen können. Ich will jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben viel mit KI jetzt auch. Wir haben eine KI-Roadmap gemacht. Wir haben Leitlinien geschrieben. Das hat der Bundestag, haben wir in der letzten Legislaturperiode alles gemacht. Wir können, es werden, also KI-Instrumente werden eingesetzt, um den parlamentarischen Ablauf zu vereinfachen. Beispielsweise, wenn Sie unter dem Bundestag TV die Untertitel haben, genau, das macht jetzt schon, das macht eine KI. Die Plenarprotokolle werden über eine KI erstellt. Es gibt ja noch Plenarprotokolle. Das machen die Stenografen, weil sie die Zwischenrufe ja, bei uns werden ja, ja auch die Zwischenrufe protokolliert. Darum machen das noch die Stenografen. Aber die Stenografen bekommen sozusagen, damit das Plenarprotokoll schneller erstellt wird, zur Hilfe eine KI. Und die Stenografen lesen es nochmal gegen, machen die Zwischenrufe rein und es ist fertig. Also wir nutzen KI als Instrument für die Vereinfachung im parlamentarischen Ablauf, immer wieder neue Instrumente, KI-Instrumente hinzu, aber denken, müssen eben immer wieder auch das Thema Sicherheit mit bedenken. Und dafür möchte ich so ein bisschen diesen Thema, ja, wir müssen moderner werden und wir müssen auch digitaler werden, aber ich sehe eben auch so ein paar andere Dinge, wie man beispielsweise mehr Vertrauen wieder bei der Bevölkerung ja, hervorbringen kann, beispielsweise indem wir von Anfang an in der Gesetzgebung die Umsetzung der Gesetze mitdenken, den Vollzug der Gesetze mitdenken. Das machen wir nämlich aktuell nicht. Ich glaube, da ist insgesamt mehr getan, dass man schneller in die Umsetzung eines Gesetzes kommt. Und da ist, glaube ich, mehr getan, wie wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt hier alles megamäßig digitalisieren, ohne das Thema Sicherheit im Blick zu haben.
Wenn wir noch mal einmal zu den Alltagsaspekten kommen, als ich die Studie oder zu den beruflichen, in Anführungszeichen, Alltagsaspekten, als ich die Studie gelesen habe, das hat sich auch für mich so ähnlich strukturiert, wie Sie, Herr Gress, das eben gesagt haben, mit, es gibt so diese persönlichen Faktoren, sag ich mal, also die betreffen Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Aspekte der Care-Arbeit, diese institutionellen Faktoren, Dominanz der Exekutive, ein Thema, das wir in der Politikwissenschaft seit Anbeginn der Zeit so ein bisschen behandeln, aber das natürlich auch gewinnt, gerade im Verhältnis dann auch, ich meine, europäischer Integrationsprozess spielt da eine große Rolle, aber auch dann versuchte Macht zurückgewinne des Parlaments und dann Organisation, so dieser große Aspekt, Administration des eigenen Büros und die konkreten, in Anführungszeichen, Berufsbedingungen. Bei diesem letzten Aspekt, dieser Organisation, da würde ich noch mal ganz gern rein, gibt es da auch, haben Sie da auch irgendwie Unterschiede oder so gemerkt oder irgendwelche Aspekte bei den Interviewten, wo man sagt, okay, damit haben wir vorher gar nicht gerechnet, denn man geht ja an eine Studie mit einer gewissen Erwartungshaltung und Aspekte, die man schon erwartet, aber so gerade in diesem Organisations-Berufsalltagsaspekt, ist da irgendwas ganz besonders aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall, da gibt es, denke ich, große Unterschiede zwischen den Abgeordneten. Ich denke, gerade Personen, die vielleicht eher Quereinsteiger sind, jetzt nicht direkt aus der Politik kommen, die haben da eher noch Probleme mit als vielleicht Personen, die schon in einem Landtag mal Abgeordnete waren oder auch nur Kommunalpolitik gemacht haben. Also das merkt man auf jeden Fall. Ich glaube, viele unterschätzen eher den Organisationsaufwand, als dass sie ihn überschätzen. Soweit ich weiß, gibt es auch von den Fraktionen, von der Verwaltung eine Vorbereitung auf das, was kommt. Ich glaube, in der Praxis ist es dann aber immer noch mal was anderes, wenn man tatsächlich mit den Herausforderungen umgehen muss. Und, das muss man auch sagen, jeder Abgeordnete oder jede Abgeordnete hat natürlich auch zu einem gewissen Grad eine Freiheit, wie sie ihr eigenes Büro und ihre Arbeit organisiert. Also da hatten wir auch, glaube ich, Beispiele, wo ein Abgeordneter gesagt hat, klar, ich kann mir zwei sehr gut bezahlte wissenschaftliche Mitarbeiter einstellen oder halt deutlich mehr wissenschaftliche Hilfskräfte, die kleinere Aufgaben erledigen. Also da gibt es natürlich auch eine gewisse Freiheit, wie man sich seinen Beruf selber organisiert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da kann der Bundestag tatsächlich auch noch ein bisschen besser werden, wenn er da vielleicht größere Unterstützungsangebote anbietet, gerade für neue Abgeordnete, vielleicht ein Mentoring-Programm, wo erfahrenere Abgeordnete zur Hilfe springen. Weil was wir auf jeden Fall, und das betrifft nicht nur das Thema, gesehen haben, ist, dass sehr viele Abgeordnete die Verantwortlichkeit immer bei sich selbst suchen und sich auch immer selber noch mal mehr drauf schaffen. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn zumindest ein gewisser Teil an Verantwortung auch abgegeben werden könnte oder die Unterstützungsstruktur für die Abgeordneten zumindest ein bisschen verbessert wird.
Das spielt wahrscheinlich auch ein wichtiger Aspekt. Beziehungsweise man sollte in diesem Zusammenhang nie unterschätzen die Bedeutung erfahrener Abgeordneter. Gerade in Diskussionen, das haben wir ja jetzt auch, wenn ich mich nicht irre, in der Fraktion der Linken, dass das Thema der Wahlzeit, also der Legislaturbegrenzungen wieder aufkommt, dass das halt auf 2, ist jetzt glaube ich im Gespräch 2 oder 3, begrenzt werden soll, welche Rolle erfahrene Abgeordnete spielen, weil sie eben den jungen Abgeordneten auch den Berufseinstieg helfen durch ja, so Mentoren, quasi innerfraktionelle Mentoring-Programme. Also die Alten nehmen die Jungen an die Hand, gewissermaßen, würde ich sagen.
Also da hat sich aber auch schon ein bisschen was getan, das will ich, in den jeweiligen Fraktionen. Also wo ich angefangen habe, da gab es sozusagen die Broschüre Wegweiser für Abgeordnete, neue Abgeordnete und eine Broschüre für das Steuerrecht der Abgeordneten vom Bundestag. Und es hat sich jetzt aber ein bisschen schon geändert. Also bei mir in der Fraktion gab es jetzt dann auch so Bootcamps für neue Abgeordnete, dass man am Anfang die parlamentarischen Geschäftsführer und auch Abgeordnete, die schon länger dabei sind, ein Stück weit sozusagen so eine Art wie Bootcamp veranstaltet hat für die neuen Abgeordneten, dass sie besser reinkommen. Aber auch der Bundestag macht jetzt wirklich auch Veranstaltungen, nicht nur eine gedruckte Broschüre von 200 Seiten, sondern auch Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann und wo man Fragen stellen kann. Und also da ist man auch schon etwas, ich will jetzt mal sagen, dienstleistungsorientierter geworden. Und natürlich ist es wichtig auch für die Fraktionen, dass sie da ihre neuen Abgeordneten mitnehmen. Nichtsdestotrotz will ich auch sagen, ja, wenn ich Abgeordnete bin, dann übe ich sozusagen, habe ich ein freies Mandat. Das ist sehr hoch in der Wertigkeit in unserer Demokratie, ist die Ausübung des freien Mandates sozusagen mit eines der wichtigsten Grundsätze. Und da ist es, glaube ich, schon entscheidend auch, dass der Abgeordnete sich diesem ein Stück weit auch bewusst ist und dann eben auch sein Büro so organisiert, wie es eben für ihn auch wichtig ist. Und da erwarte ich jetzt, will ich jetzt mal deutlich sagen, er ist hier eben auch Führungskraft, dass er sich dem auch ein bisschen, ja, das gehört eben zur Stellenbeschreibung mit dazu. Und das ist, wenn ich eine Führungskraft in der Wirtschaft sehe oder in einem Handwerksbetrieb, dann ist das eben auch, das ist dann eben auch eine Führungskraft und der Abgeordnete ist das eben auch. Und da gibt es, kann man sich Hilfen suchen, da muss es auch Unterstützungen geben, okay. Aber im Grunde genommen ist das auch ein Teil des Abgeordneten. Da kann man nicht immer nur nachrufen nach Hilfe, sondern muss ein Stück weit auch das selbstbestimmt für sich definieren, weil man hat eine wichtige Funktion in der Demokratie und da muss man auch ein bisschen schauen, wie man sich selbst aufstellt und seine Mitarbeitenden sucht und eben auch guckt, welche Themen man hat in den Ausschüssen. Genau, also ich finde schon auch, ich sag mal, es ist ein beidseitiges Thema. Auf der einen Seite Unterstützungsleistung Bundestag, Fraktion, auf der anderen Seite aber auch wirklich die Ausübung des freien Mandates, dann gewissen mit Selbstbewusstsein daran zu gehen.
Herr Gress hat auch schon angesprochen, dass es unterschiedliche Arten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für einen Abgeordneten gibt. Sie kennen ja beide Seiten. Sie waren 8 Jahre Mitarbeiterin und danach dann Abgeordnete oder dann sogar Vizepräsidentin, was ja auch nochmal mehr Mitarbeiter bringt als für den einfachen Abgeordneten. Einfachen natürlich immer in Anführungszeichen. Wonach wählt man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus? Also was sind so Kriterien, kann man sich da vorstellen als Abgeordneter? Denn auch da kann ich mir vorstellen, gibt es so in der breiteren Öffentlichkeit erstmal Vorstellung von, naja, halt oder jemanden, den man vielleicht kennt oder aus der einem schon geholfen hat im Wahlkreis oder auch nach Parteikriterien. Was sind da wichtige Aspekte?
Ich kann das jetzt für mich ein Stück weit für mich verargumentieren und für mich erklären, aber jeder Abgeordnete macht es auch ein Stück weit anders, entsprechend auch, ich sag mal, den Ausschüssen oder den Funktionen. Ich hatte in meinem Büro, in Berlin im Büro, als Abgeordnete wissenschaftliche Mitarbeiter, die vor allen Dingen die Ausschüsse mitbetreut haben. Wissenschaftliche Mitarbeiter, die müssen ein Hochschulstudium haben, die wählt man aus nach der entsprechenden Qualifikation auch, beziehungsweise ob sie schon mal in einem Ausschuss oder bei einem Abgeordneten beispielsweise gearbeitet haben oder eben fachlich mit dem Thema zu tun hatten. Dann hatte ich eine klassische Sekretärin und eine Frau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und im Wahlkreisbüro hatte ich eine Sekretärin und eine Frau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und für Termine sozusagen. Wir hatten das in Personalunion gemacht. Und also es war klassisch aufgeteilt. Ich weiß aber auch von anderen Abgeordneten, wo der wissenschaftliche Mitarbeiter auch für die Organisation des Termins sozusagen zuständig ist. Nicht nur für die inhaltliche Vorbereitung, sondern auch für die gesamte Organisation. Also es muss wirklich auch ein Stück weit jeder Abgeordnete für sich selbst klären, wie er seine Abläufe im Büro auch strukturiert und danach werden eben dann auch die Mitarbeiter entsprechend ausgewählt. Bei den Ausschüssen ist es eben schon wichtig, klar, man kommt immer ins Thema rein, aber wenn es sozusagen so eine fachliche Perspektive mitgibt, die der Mitarbeitende mitbringt, ist es schon von Vorteil. So. Klar, aber man wechselt natürlich auch in den Ausschüssen oder man weiß nicht, ob man den Ausschuss bekommt, gerade als neuer Abgeordnete den Ausschuss bekommt, den man möchte. Nichtsdestotrotz ist es schon gut, wenn es sozusagen eine fachliche Perspektive da auch der Mitarbeitenden gibt.
Mhm. Wenn wir das mal im internationalen Vergleich so angucken, ist auch mal wichtig, dass Deutschland da schon sehr gut, der Deutsche Bundestag ist da sehr gut aufgestellt, was Ressourcenausstattung angeht. Also gerade wenn ich irgendwie im Ausland das als vergleichendes Beispiel nehme oder so und dann jetzt, ich sag mal, mit einer Region, mit der ich mich auskenne, Kroatien vergleiche, also das sind Welten, also die da in der Mitarbeiterausstattung sind. Wie wurde das auch rezipiert, vielleicht in der Studie? Also gab es da auch dennoch den Aspekt, dass man sagt, vor dem Hintergrund der Probleme, die wir genannt haben, also der Bürokratisierung, schleichenden, langsam voranschreitenden Digitalisierung und Aspekten wie erhöhte Kommunikationserwartungen und so, dass man dennoch sagt, naja, wir müssen dennoch trotz der guten Ausstattung uns anpassen an eine veränderte Arbeits- und Handlungsbedingung?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu sagen, dass ganz viele Abgeordnete tatsächlich die Struktur drumherum auch gelobt haben. Also gerade wenn es zum Beispiel um den wissenschaftlichen Dienst geht, um die ganze Bundestagsverwaltung, die jetzt wirklich über Jahrzehnte gewachsen ist und eine starke Struktur hat, da wurde uns auch ganz oft gespiegelt, ne? Das sind wirklich gute Strukturen, die uns auch auffangen und die uns wirklich gut unterstützen. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als wären die Probleme im Vordergrund gewesen. Ganz im Gegenteil, die Abgeordneten, hatte ich schon gesagt, nehmen sich eher selber in die Pflicht und haben da die Unterstützungsstruktur auch gelobt. Was viele gesagt haben, was sich wirklich auch verändert hat, ist so die Geschwindigkeit der Kommunikation und die Notwendigkeit eigentlich von Echtzeitkommunikation über die eigenen Kanäle, aber auch Medien gegenüber. Das hat sich wirklich total verändert. Und da haben uns auch viele gesagt, dass man sich da wirklich noch anpassen muss. Also wir haben es eben schon gehört, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Social Media sind gang und gäbe. Da gibt es wahrscheinlich kaum noch Abgeordnete, die darauf verzichten können. Und das ist ja ein Prozess, das hat nicht auf einmal angefangen, man konnte sich vorher vorbereiten, sondern das ist jetzt über die letzten 10, 20 Jahre gewachsen und es verändert sich einfach auch wahnsinnig schnell. Und da haben wir schon immer mal gehört, das ist eigentlich ein Thema, da brauchen viele noch Unterstützung und können ihren eigenen Auftritt auch noch verbessern. Und auf der anderen Seite, wenn man es nicht tut, dann wird das sicherlich auch bestraft. Wir hatten jetzt bei uns in der Bertelsmann Stiftung vor kurzem auch eine Studie dazu, wie Abgeordnete auf Social Media auftreten und was das für Effekte hat und welche Inhalte funktionieren, welche aber auch nicht. Und ich glaube, das ist immer noch ein unterschätztes Thema, bei dem sich die Abgeordneten wirklich noch anpassen müssen.
Wie haben Sie das in diesen 20, also ich meine, der Zeitraum von mit angefangen als Mitarbeiterin, wenn ich richtig gerechnet habe, war 2005 bis 2025, das sind ja schon, ich sag mal, das geht dann von MySpace bis TikTok, könnte man so sagen.
Ja, das ist schön. Also als ich anfing 2005, da war das Thema Social Media überhaupt kein Thema. Auch der Abgeordnete hatte damals keine, also hat sich dann auch nicht wirklich dafür interessiert. Auch bei Facebook waren ja dann die ersten Anfänge, gerade so, dass wir mal so eine kleine Seite gemacht haben, aber eigentlich nicht wirklich. Und das hat sich aber ja dann, das hat sich total verändert. Und ich kann das von mir sagen, dass immer wieder Neues auch hinzukam. Also ich habe auch, dass sich auch Prioritäten verändert haben. Als erstes hat man immer eine klassische Pressemitteilung geschrieben. Die habe ich dann auch noch geschrieben zum Schluss, weil eben auch Lokaljournalismus aus meiner Sicht wichtig ist, auch der Qualitätsjournalismus auf lokaler Ebene wichtig ist zu unterstützen. Nichtsdestotrotz hat sich sozusagen auch die Empfängerseite der Botschaft sozusagen verändert und ist eben mehr auf Social Media unterwegs. Und da hat sich es aber auch nochmal verändert. Also währenddessen am Anfang Facebook sehr Priorität bei mir hatte, hat sich das dann nochmal verändert hin zu Instagram. TikTok habe ich nicht gemacht, hatte aber auch Gründe, wer denn sozusagen hinter TikTok steht. Das war auch für uns als Bundestagspräsidium ein Grund, nicht mehr bei oder nicht auf TikTok zu gehen. Das wird immer wieder diskutiert. Das aktuelle Präsidium diskutiert das auch. Müssen wir bei TikTok sein oder nicht? Das muss jeder Abgeordnete auch für sich ein Stück weit für sich definieren. Aber es hat sich sozusagen auch verändert. Social Media, wo ist man nicht? Wer sind die Zielgruppen dahinter? Macht man zum Beispiel nur eine Kachel oder schreibt man nur einen Text? Oder ein Video, so, dann brauche ich eine andere Ausstattung dafür. Dann muss auch jemand einen Blick haben, was ganz gut ist für ein Video oder nicht. Also das ist so ein bisschen klar, da hat auch, wir sagen, Corona, dadurch, dass wir dann auf einmal alle wirklich ein bisschen digitaler werden mussten, ne? Auch diejenigen, die sich vielleicht bis dorthin nicht wollten, mussten das dann ein Stück mehr, hat dann nochmal so einen Push gegeben. Aber das hat sich eben auch wirklich mit der Zeit sehr stark verändert, weg von diesem klassischen Pressemitteilungsschreiben und vielleicht ein Telefonat mit der Presse machen hin zu wirklich auch in der Breite Social Media, YouTube-Videos drehen, nicht nur Kacheln machen. Und wenn man Kacheln macht, dann müssen sie auch professionell gut ausschauen und nicht irgendwie zusammengeschustert sein. So, also es hat auch mehr an Professionalität hinzugewonnen. Das ist auch noch so ein Punkt.
Sicherlich auch mit großen Unterschieden in der Form, wie es dann auch, wie auch so die Rezeption gehandhabt wird. Also dass man Abgeordnete hat, die sich das zusammenfassen lassen von ihren Mitarbeitern und dann wiederum andere, für die das etwas, ich sag mal, einfacher ist, auch da selber mitzumachen, selber auf Ideen zu kommen, weil sie einfach näher dran sind. Das ist sicherlich auch eine Altersfrage, so im Hinblick von, naja, für junge Abgeordnete ist das vielleicht ganz normal, dann auch direkt selber Kommentare zu schreiben, da in die Diskussion zu gehen, als jetzt für Abgeordnete, die in ihrer fünften, sechsten, siebten Legislatur sind und die noch mit ganz anderen Bedingungen in diesen Beruf reingekommen sind, auch ganz andere Positionen halten.
Das stimmt, das ist richtig und vor allen Dingen will ich noch das Thema Community Management ansprechen. Also das bedeutet dann auch, wenn man viel auf Social Media unterwegs ist, dass man auch entweder Kommentare zulässt oder nicht zulässt. Also das ist ja dann eine große Debatte, wie ich mit den Kommentaren umgehe, die darunter geschrieben werden. Also bei mir war das ein Punkt, wo ich dann irgendwann wieder gesagt habe, ich mache eigentlich eher, gehe mal ein bisschen zurück bei Social Media, weil viele Kommentare auch ja unter der Gürtellinie waren oder Kommentare es gab, die ich dann auch angezeigt habe. Also das ist noch so ein Punkt, also Social Media Mitarbeitende ist das eine, wenn sie sozusagen nur die schöne Grafik machen, aber es geht auch darum, wie gehe ich mit den Kommentaren um, die unten drunter sind. Bewerte ich die, springe ich drauf an, antworte ich, was biete ich an, lasse ich gar keine Kommentare zu, wen sperre ich, wen nicht. Also es ist ja ein Stück weit noch ein langer Ablauf hinten dran.
Der auch, das vielleicht noch dazu, rechtliche ja auch Aspekte richtig. Hatte, da ging es auch viel genau. Darum, was darf ich, also wenn ich mich richtig erinnere, was darf ich als Abgeordneter, darf ich Leute sperren, blockieren, darf ich Kommentarfunktion ausstellen und sowas, weil es ja dann auch immer so ein bisschen die Rolle ist, als halt öffentlicher Mandatsträger.
Genau, also das muss, aber das kann jeder Abgeordnete auch für sich ein Stück weit selbst entscheiden. Das ist immer wieder Ausübung freies Mandat. Aber das muss man für sich eben auch definieren, was da gut ist und was nicht gut ist. Aber das hat sich eben auch total verändert, weil das Debattenkultur hatten wir vorhin im Plenarsaal, aber es geht eben auch um die Debattenkultur im Netz. Yeah. Und da kann ich nur sagen, da ist sehr viel Not und Elend dabei und da erwarte ich mir auch oder da wünsche ich mir eben auch so Zivilcourage im Netz, dass andere User oder Kommentatoren dann eben auch drunter schreiben, so geht man nicht miteinander um, nachdem irgendwie ein böser oder beleidigender Kommentar war. Mhm.
Auch ja ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, wenn wir da auf die Menge auch gucken. Sie hatten da vorhin schon die Verbindung gezogen. Zum einen die Menge der Kommentare, die kommen, also dass es nicht nur der eine oder einer von 100 ist, sondern dass es teilweise manchmal je nach Thema, je nach Polarisierungsgrad eher umgekehrt ist. Und Sie haben gesprochen über Kevin Kühnert, Ricarda Lang, die das auch thematisiert haben, so wie Sie, die gesagt haben, das ist vielleicht nicht der eine Aspekt für meinen vielleicht vorläufigen Rückzug, aber zumindest erstmal Rückzug aus der Politik. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Wie war das auch in der Studie? Welche unterschiedlichen Erfahrungsschätze haben da auch die Abgeordneten berichtet, wie sie vielleicht damit umgehen, mit diesem, sagen wir, Schattenseiten der digitalen Erweiterung des Kommunikationsraums?
Also grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, es ist ein Riesenthema für alle. Also da kommt niemand dran vorbei. Und dass das wichtiger wird, ist auch bei allen der Fall gewesen. Auch Anfeindungen sind schon, ich will fast sagen, eingepreist. Also viele rechnen damit, auch wenn es hart klingt. Aber es gibt, glaube ich, keinen, der sich da falsche Illusionen macht, dass es vor allem im Netz noch schwieriger ist als im physischen Raum. Aber, und das muss man auch sagen, das ist quasi ja auch die Vorstufe für eine Attacken und Angriffe auch im physischen analogen Raum, von denen wir auch wirklich häufig gehört haben. Also das ist auch wirklich ein Aspekt, der mich bei unserer Studie wirklich überrascht hat, wie oft man gehört hat, dass sich Leute auch nicht nur im digitalen Raum, sondern auch im analogen Raum bedroht gefühlt haben oder nicht mehr sicher gefühlt haben als Abgeordnete. Wenn wir so ein bisschen über den digitalen Raum sprechen, ich glaube, das ist wieder sehr individuell, wie Personen damit umgehen. Ich glaube, es gibt einige, die sind da sehr engagiert und gehen tatsächlich auch in den Austausch, auch wenn das Level an Kommunikation vielleicht nicht fair ist von Anfang an. Andere blockieren vielleicht eher oder schieben das so ein bisschen von sich weg, was auch seine absolute Berechtigung hat, wenn es nicht auf einem sachlichen Level ist. Also da ist, glaube ich, der Umgang sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Plattformen, auf denen man Bürgeranfragen beantworten kann. Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wer das verwendet. Also ich glaube, der Umgang damit, das muss jeder Abgeordnete für sich selbst entscheiden. Dass man sich damit auseinandersetzen muss, ist aber auch klar. Ja.
Und das ist auch ein weiterer Aspekt, nachdem wir ja schon es angerissen hatten und wir vor zwei Folgen besprochen haben, also diese Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere immer noch mit einem starken Bias, also für Frauen noch umso schwieriger als für Männer. Plus dann, Sie haben gerade gesagt, man preist das in den Job ein. Also das sind ja zwei, würde ich sagen, unfassbar hohe Rekrutierungshürden für jüngere Menschen, sich zu sagen, naja, A, erstmal in die Politik zu gehen, was zwangsläufig jetzt, ich sag mal, über das Kreistagsmandat, und selbst da erleben wir das teilweise, also meine ehrenamtliche Bürgermeisterin und Bürgermeister ist ein riesiges Problem durch Anfeindung, aber dann auch den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, sagen wir mal ab Landtagsmandat, das ist dann schon wirklich in die Öffentlichkeit gehen, über den Kreis, über das hinaus, da große Probleme zu finden, noch Leute für den Beruf zu begeistern, gewissermaßen, oder für Politik allgemein. Und das jetzt mal als Einleitung dazu, was können wir denn machen? Also wir im Sinne jetzt ein kollektives, wir, nicht nur wir drei hier am Tisch, sondern was muss gemacht werden? Was sind so Reformvorschläge? Vielleicht auch Sie zuerst, Herr Gress, was die so in der Studie geäußert wurden oder die Sie folgern konnten zu den verschiedenen Bereichen, die wir rausgearbeitet haben.
Ja, genau. Es sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über Ausschussarbeit gesprochen. Ist aber ein super wichtiges Thema, weil ich glaube, von außen viele Bürgerinnen und Bürger sehen die Plenardebatten und denken, das ist so der Hauptteil der Arbeit, das ist das, was anfällt. Und in Wirklichkeit ist es ja fast andersrum. Ne? Also die wirklich wichtige inhaltliche Arbeit, die findet ja in den Ausschüssen statt. Und das ist auch die Arbeit, von der Abgeordnete viel positiver sprechen als über andere Aspekte. Ne? Also das sind wirklich die Fachthemen, an denen Leute gerne arbeiten. Und da ist ein ganz großes Thema, sollen diese Ausschüsse öffentlich oder nicht öffentlich stattfinden? Und da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Wobei sich bei uns in der Studie total viele Abgeordnete dazu geäußert haben, dass man das wieder so ein bisschen ins Nicht-Öffentliche ziehen sollte, um da nicht noch mehr quasi, ne, wie so ein öffentlich einsehbares Spielfeld zu schaffen, das dann wieder für so die eigene Profilierung von Abgeordneten oder auch Fraktionen genutzt werden kann, sondern dass man sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren kann. Ich glaube, ne, wir reden jetzt von der letzten Legislatur, das hat sich auch alles schon wieder ein bisschen geändert. Das war so ein Aspekt, von dem wir häufig gesprochen haben.
Wenn ich da einmal kurz gleich reingehe, der Grund, ich sag mal nicht, doch schon Zielkonflikt ist immer so ein bisschen Transparenz, vielleicht auch falsch verstandene Transparenz und halt vertraute Räume schaffen. Das hatten Sie ja angesprochen. Das ist so bei den Ausschüssen und den öffentlichen, nicht öffentlichen Ausschusssitzungen, dass gewissermaßen gesagt wird, okay, wenn wir sie öffentlich machen, verlagern sich diese vertraulichen Gesprächsforen entweder in einen anderen Raum oder wir haben sie schlichtweg nicht mehr. Also dass da nicht wirklich die Transparenz geschaffen wird, die man sich durch eine Offenlegung der Ausschüsse wünscht. Wie ist Ihre Erfahrung und Einschätzung damit?
Also wir hatten ja in der letzten Legislatur auch in der Geschäftsordnung eine Veränderung vorgenommen, indem wir die Ausschüsse öffentlich gemacht haben und sie auch sozusagen öffentlich im Netz zugänglich sind. Also Sie können die Ausschusssitzungen, einen Teil der Ausschusssitzungen wirklich auch streamen und sehen, wie da diskutiert wird. Aber ich sage jetzt wieder, es nutzen eben die Feinde der Demokratie, nutzen das eben für sich aus. Und jetzt mal ein Beispiel. Der Abgeordnete der AfD, Ziegler, wurde nicht als Ausschussvorsitzender gewählt. Und was macht er? Er schreibt sich selbst ein Namensschild. Ziegler, Vorsitz, setzt sich auf den Vorsitzendenstuhl und sagt, er ist doch jetzt der Vorsitzende. So, und es ist öffentlich. So, das ist schwierig. Und es wird eben von einem gewissen Teil der Abgeordneten wird das eben sehr verächtlich gemacht. Da wird eben die demokratische Struktur verächtlich gemacht. Der Ausschuss als wichtiger Arbeitskörper unserer Demokratie, als unserer parlamentarischen Demokratie ist der Ausschuss der wesentlichste Arbeitskörper. Dort werden die Gesetze final behandelt, final auch schon beschlossen. Wir stimmen nämlich im Plenarsaal über die Beschlussempfehlung des Ausschusses oft ab. Ich sag mal, das muss man sich mal auf der Zunge ein Stück weit zergehen lassen. Das bedeutet, dass wir eigentlich entverhandeln inhaltlich im Ausschuss. Und eben nicht im Plenarsaal. Im Plenarsaal ist die Präsentation der Argumente nach außen, aber keine inhaltliche Befassung mehr mit dem Gesetzestext. So, und darum, auf der einen Seite sage ich auch, ich habe ganz vielen Besuchergruppen immer erklärt, wie das denn zusammengeht, Ausschussarbeit. Und eigentlich müsste die Ausschussarbeit auch öffentlich sein. Ich habe da ja auch ein Herz dafür. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch die Gefahr, dass es eben auch wieder genutzt wird von den Feinden der Demokratie. Da sage ich ganz klar, das ist die AfD, die das hier für sich nutzt und dann natürlich auf ihren Social-Media-Kanälen diese kleinen Ausschnitte von 90 Sekunden einstellt und das dann natürlich wieder in ein verzerrtes Bild unserer Demokratie nach außen geht. Und von daher kann ich da schon diejenigen sehr gut verstehen, die sagen, lieber wieder ein Stück weit zurück in der Öffentlichkeit, was die Ausschusssitzung anbelangt. Dann muss man eben wirklich mal überlegen, inwieweit man vielleicht doch andere Möglichkeiten noch findet, die Ausschusssitzungen bzw. die Ausschussarbeit noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielleicht auch der Abgeordnete selbst dann noch mal ein bisschen mehr darüber berichtet, was man in dem Ausschuss macht, was zu tun ist.
Aber auch da gab es
andere Formate auch findet.
Aspekte wie zum Beispiel die schnellere Protokollveröffentlichung oder sowas, also dass Abgeordnete da was machen können. Und sicherlich auch ein Aspekt ist, welche Intermediäre denn darüber berichten. So, also denn die zum Beispiel die Regierungsbefragung, das ist immer ein großes Thema in den Medien, aber natürlich die Alltagsarbeit des Parlaments eher selten, wenn man jetzt nicht zu den Lesern des Parlaments gehört,
vielleicht dass sie darüber berichten. Gibt es da auch noch Möglichkeiten, auch über die Homepage zum Beispiel noch viel mehr zu transportieren oder eben auch über andere Kanäle noch, dass man da noch mehr über die Ausschussarbeit bekommt, wie wenn man es eben nur streamt und in der Öffentlichkeit sagt, man macht einfach die Ausschusssitzung öffentlich.
Gewissermaßen man kann sagen, auch Dauerbrenner im Politikwissenschaftlichen, also auch, ich glaube, zumindest im Bachelorstudium, weiß ich nicht, aber Masterstudium auch ein gern gewähltes Diskussionsthema öffentliche Ausschüsse, nicht öffentliche Ausschüsse. Welche weiteren Empfehlungen oder Vorschläge kamen denn noch so aus der Studie raus zur Verbesserung jetzt im breiten Sinne der Arbeitsbedingungen im
Bundestag? Also ganz grundsätzlich muss man vielleicht sagen, ich glaube, ich hatte es auch schon erwähnt, viele Abgeordnete suchen die Verantwortung tatsächlich auch eher bei sich selbst. Ne? Also die haben jetzt bei uns in den Gesprächen nicht auf andere gezeigt und gesagt, hier brauche ich noch mehr Unterstützung, hier könnte es noch ein bisschen bequemer werden, sondern eher, das ist bei mir eingepreist und dann muss ich halt noch mehr machen. Den Punkt, den wir gesetzt haben, ist, so rund um die moderne politische Führung. Wir hatten jetzt viel das Thema eine Kommunikation in den sozialen Medien, aber auch Unterstützung bei Personalfragen. Da könnte, glaube ich, noch einiges an Unterstützungsstruktur dazugewonnen werden. Da lohnt sich tatsächlich auch so ein bisschen der Blick noch in andere Länder. Also beispielsweise in UK gibt es, glaube ich, oder gab es vor ein, zwei Jahren so ein Modernization Committee, das das Unterhaus ein bisschen beraten hat, wie es moderner werden kann. In Australien gibt es eine ganz eigene Stelle, um HR-Fragen zu klären und da sich Unterstützung zu holen. Da können, glaube ich, sogar Freiwillige teilnehmen, wenn es ein bisschen darum geht, die Abgeordneten so im Alltag zu unterstützen. Also ich glaube, da ist noch einiges möglich, was man machen kann.
Aber wenn Sie sagen, dass der Abgeordnete vor allem an sich selber, also sich selber da in die Verantwortung nimmt, dann klingt das ja erstmal löblich. Aber können Abgeordnete realistisch noch mehr machen? Also zumindest aus der Erfahrung, die wir jetzt auch haben mit Abgeordneten, Sie haben das auch gesagt, Frau Marquardt, der Zeitplan ist schon recht voll. Also wie kann man das nochmal ein bisschen greifbarer machen, wo der Abgeordnete ansetzen möchte selber an sich? Also Sie haben einmal gesagt, als Führungsperson sicherlich, auch als Führer von Mitarbeitern. Wie ist das ansonsten noch so zu verstehen?
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass da noch viel mehr möglich ist. Also und ich glaube auch, dass das einige vielleicht ein oder zwei Legislaturen durchhalten und dann aber eben rausgehen. Das ist sicherlich auch kein nachhaltiges System. Also ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, wie das einfach besser klappen kann in der Organisation. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man da noch Platz wegnehmen kann. Also wir hatten vorhin so ein bisschen über Effizienz und Bürokratisierung gesprochen. In der Studie geht es auch um die Doppelsitzungswochen und so die Termine, die sich dann knubbeln gerne in diesen angesprochenen Sitzungswochen, wo es einfach sehr, sehr eng getaktet ist, wo vielleicht mal ein bisschen mehr Freiheit sein könnte. Ein Riesenthema ist auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, für die Direktkandidaten, die vielleicht maximal weit weg von Berlin ihr Büro haben, für die Reisen natürlich noch ein riesiges Thema ist. Da könnte man gucken, ob da vielleicht was möglich ist, um das so ein bisschen zu erleichtern. Weil das hatten wir eingangs gehört und es ist wirklich diese Struktur Sitzungswoche und Wahlkreiswoche, das ist wirklich das, was den Abgeordnetenalltag prägt. Und wenn ich ganz weit weg bin von Berlin und vom politischen Berlin, dann ist es natürlich noch eine riesige zusätzliche Belastung. Also vielleicht gibt es da auch so ein bisschen Möglichkeiten, die Ressourcen ein bisschen schonender einzusetzen. Aber grundsätzlich ist das eine Frage, die man, glaube ich, weiter klären muss. Und das waren auch Fragen, wo die Abgeordneten noch keine Antwort drauf gefunden haben. Und ich glaube, deswegen ist dieser Dialog, den wir jetzt führen, den wir in der Studie geführt haben, auch ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass Abgeordnete sich darüber Gedanken machen und dann vielleicht im Dialog mit den eigenen Fraktionen, mit anderen Abgeordneten, mit der Verwaltung gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich glaube, das ist jetzt kein Prozess, wo es eine ganz einfache Lösung gibt, die man umsetzen kann. Und dann geht es von der 80-Stunden-Woche zur 40-Stunden-Woche. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber ich glaube, das ist ein guter erster Ansatzpunkt, ne, das mal systematisch auch zu erfassen, die Erfahrungen der Abgeordneten sich tatsächlich mal anzuhören. Ne, also hatte ich auch eingangs gesagt, dass viele dieses Gespräch nochmal genutzt haben, um sich nochmal alles von der Seele zu sprechen, was sich so in den Jahren der Abgeordnetentätigkeit angesammelt hat. Und ich finde es eigentlich fast absurd, dass man sich das nicht am Ende nochmal anhört. Also ich glaube, das kann eine ganz große Hilfe sein für zukünftige Abgeordnete und für die zukünftige Arbeit, wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, was diejenigen, die ganz viel Zeit im System verbracht haben, dazu sagen.
Würden Sie das so unterschreiben, dass man sagt, gewissermaßen wäre es ein, bei diesen ganzen Komplexen, die auch teilweise fast gar nicht zu lösen sind, so gesellschaftliche Polarisation jetzt zu lösen, also dafür braucht es mehr als uns, sage ich mal so an diesem Tisch, aber so eine Institutionalisierung von Exit-Gesprächen, wenn man das mal so sagt, also gerade bei Abgeordneten, um halt auch über deinen Zeitverlauf wahrscheinlich zu sehen, wie sich sowas verändert hat, würden Sie das unterstützen und dazu dann vielleicht auch noch, bei wem würde man da die Verantwortung sehen? Ist das für Sie etwas, was der Bundestag als Institution machen sollte? Oder vielleicht die Partei-Fraktionen, die ja da auch mit für verantwortlich sind?
Naja, es gibt ja unterschiedliche Perspektiven. Also zum einen sind ja sozusagen die organisatorischen Verbesserungen, die Abgeordnete oder langjährige Abgeordnete mitgeben könnten oder auch inhaltliche Zusammenarbeitsthemen. Ich glaube, sowohl Fraktion als auch Bundestag könnten daraus einen Mehrwert ziehen. Ich sage mal bloß Thema Vereinbarkeit, Familie und Mandat und in Zusammenhang mit ständigen Anwesenheiten. Ja. Auch in der eigenen Fraktion. Hybride Sitzungen zum Beispiel. Teilnahme an Fraktionssitzungen, dass sie hybrid, dass wir eben, das haben wir dann gemacht, aber ich musste eben immer wieder anmelden, wenn mein Kind krank ist, warum ich jetzt hybrid zuschalten, digital zuschalten möchte. Also vielleicht muss man dann ein bisschen, ich will nicht sagen lockerer werden, aber nicht nur, wenn der Abgeordnete bei der Fraktionssitzung anwesend ist, ist er produktiv, sondern vielleicht auch, wenn er sich zuschalten kann, dann muss er aber auch die Möglichkeit haben, zu reden oder auch mit abstimmen zu können. Ein bisschen durch Corona hat sich das ein bisschen verbessert, aber ich habe auch gemerkt, dass es ein Stück weit wieder zurückgegangen ist.
Auf jeden Fall, ja. So, geht und ja auch darum, um Anwesenheitspflichten in Büros oder so, man sieht das ja auch in anderen Bereichen.
Und das ist natürlich mit einem Kleinkind, gerade wenn man auch noch stillt oder so, dann ist das natürlich nicht so ganz einfach. Oder auch Blockabstimmungen zum Beispiel. Also man könnte sowohl in der Geschäftsordnung noch einiges machen, aber es gibt immer einen politischen Willen dahinter, ob die Fraktionen das wollen oder nicht. Und ich habe nicht, zum Beispiel bei Blockabstimmungen gab es keine politische Mehrheit dafür. Man hat die namentliche Abstimmung nicht mehr nach 20 Uhr und so. Sind jetzt auch ein bisschen Verbesserungen drin, ein bisschen mehr Planbarkeit drin in der neuen Geschäftsordnung, die der neue Bundestag gemacht hat. Aber trotzdem ist da auch innerhalb des Prozesses und der Strukturen noch viel Luft nach oben. Gerade in der Vereinbarkeitsfrage.
Also können wir gewissermaßen so als kleines Fazit festhalten. Es ist ein bisschen was gemacht worden. Bei einigen Feldern ist man aber auch, also es ist ein kontinuierlicher Kampf, kann man so ein bisschen sagen. Also Rückentwicklungen können da immer wieder passieren. Und es liegt noch viel vor uns. Und das ist wahrscheinlich das, wie man das so oft bei einigen Problemfeldern sagen kann. Es ist unklar, wo da die Zuordnung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch teilweise. Und ob der politische Wille da ist. Also das ist ein wichtiger Aspekt. Man kann auch dazu sagen, Julia Klöckner als aktuelle Bundestagspräsidentin hat sich einigen Themen, auch Vereinbarkeit, Familie, Beruf, schon so ein bisschen angenommen. Wird sich natürlich jetzt zeigen, welche Themen da eine Priorität auch gesetzt werden muss, weil auch da kann man nicht alle Themen bearbeiten, sondern das ist begrenzt, die Möglichkeiten, die sie hat. Aber das werden wir im Laufe der Legislatur sehen. Ansonsten für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt noch mehr interessiert, können wir noch mal empfehlen, die Studie Arbeitsplatz Bundestag, Reformbedarf im Maschinenraum der Demokratie, von der Bertelsmann Stiftung, geschrieben von Finn Heinrich und Carlo Gress. Letzterer, Carlo Gress, war heute hier zu Gast, ebenso wie Yvonne Magwas. Ich bedanke mich vielmals für dieses schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal. Und damit beenden wir diese Folge des IPAL-Zwischenrufs. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr uns Kritik, Feedback, Anregungen oder auch Lob zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das über unterschiedliche Wege machen. Zum einen erreicht ihr uns unter zwischenruf@ipal.de, das ist unsere Mailadresse. Wir sind zudem auch zu finden bei Blue Sky oder die individuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IPALs auch bei LinkedIn. Auch natürlich auf unserer Homepage www.ipal.de. Wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare, Feedback und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.